Hier sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.
True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 55. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und mir gegenüber hört ihr natürlich Hubertus.
Hallo.
Das Thema der heutigen Folge ist, so dramatisch es klingt, in Zeiten wie diesen umso wichtiger. Wir sind zeitlich auch schon öfter in der Nähe gewesen, aber bisher noch nicht so detailliert auf das eingegangen, was viele sofort im Kopf haben. Es geht um den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust.
Man hat dann sofort das Bild von uniformierten Soldaten vor Augen oder aus der modernen Zeit auch einmal alte Herren, die sich am Ende ihres Lebens für ihre Taten verantworten müssen. Aber es gab auch Frauen in dieser NS-Maschinerie. Und so einen Fall betrachten wir heute. Unsere Hörerin Lena hat sich per Mail einmal das Überthema Verbrecherinnen während der NS-Zeit gewünscht. Und das ist nun also eine Folge zum Thema.
Der Zweite Weltkrieg ist uns allen ein Begriff und den meisten wird auch bewusst sein, was dort für Gräueltaten angerichtet wurden. Die heutige Folge führt uns direkt in die NS-Konzentrationslager und daher mitten in die Tötungsmaschinerie. Das sind keine angenehmen Schilderungen, also Achtung, wenn euch das zu nahe geht. Wir werden Zeitzeuginnen zitieren und in Einspielern selbst ihre Erlebnisse schildern lassen. Denn das, was damals passierte, können wir uns ohne solche Berichte gar nicht vorstellen. Im Zentrum der heutigen Episode steht neben diesen Frauen aber auch eine Täterin. Sie war Österreicherin, gefürchtet für ihren Jähzorn und ihre Bestrafungsideen. In dieses System aus Macht und Gewalt gliederte sie sich freiwillig und wie es scheint nur zu gern ein. Ein Name, den man ihr gab, ist auch der Titel der heutigen Folge: Die Bestie von Birkenau.
Es war gerade Nachmittag, als die ersten Soldaten der Roten Armee die Stadt Auschwitz erreichten. Am 27. Jänner 1945 befreiten sie die letzten Gefangenen des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Die Rotarmisten waren über das Ziel ihres winterlichen Vorstoßes nicht informiert worden und fassungslos über den Anblick, der sich ihnen bot. Nur etwa 7000 Häftlinge hatten die Nazi-Gräuel überlebt. Viele von ihnen starben in den darauffolgenden Tagen an Entkräftung. Der Österreicher Erich Finches war einer der wenigen, der herauskam. Er war damals 18 Jahre alt. Bei seiner Befreiung wog er nur mehr 29 Kilogramm. Von seinen Angehörigen überlebten nur eine Tante und ein Onkel das NS-Regime und den Zweiten Weltkrieg. Hinter den Baracken und Stacheldrahtanlagen stapelten sich die Leichen. Doch das war nur der noch sichtbare Teil der Mordmaschinerie von Auschwitz-Birkenau, den Teil, den die Nazischergen nicht mehr hatten verschwinden lassen können. Innerhalb von 4,5 Jahren waren hier mehr als 1,1 Millionen Menschen ermordet worden. Die Soldaten der Roten Armee konnten angesichts der vorgefundenen Zehntausenden Paar Schuhe, Hunderttausenden Kleider und der Asche der Ermordeten das Geschehene nur erahnen. Der Komplex Auschwitz-Birkenau war das größte nationalsozialistische Vernichtungslager. Zu Kriegsende umfasste die Anlage über 40 Quadratkilometer und 48 Nebenlager. Nachdem die Wehrmacht Polen besetzt hatte, ordnete SS-Chef Heinrich Himmler im Juni 1940 an, das Gelände der ehemaligen KOK-Artilleriekaserne zu einem Konzentrationslager auszubauen. Es war ursprünglich für polnische Widerstandskämpfer gedacht gewesen. Der erste Transport mit 728 politischen Häftlingen kam am 14. Jänner 1940 in Auschwitz-Birkenau an. Im März 1941 wurde entschieden, im benachbarten Dorf Birkenau das Vernichtungslager Auschwitz II zu bauen für weibliche Gefangene. Bereits im September wurde erstmals Zyklon B zur Tötung der Opfer eingesetzt, Blausäuregas. Dabei erstickten 600 sowjetische Kriegsgefangene qualvoll. Bis 1942 entstand in Birkenau die größte Todesfabrik der Nazis. Die Mehrheit der Gefangenen wurde sofort nach der Ankunft in die Gaskammern getrieben und ermordet, ohne dass sie überhaupt namentlich erfasst wurden. Zum Bade stand auf den Schildern der Gaskammern. Immer rund 2000 nackte, kahlgeschorene Menschen wurden in den Räumen auf 210 Quadratmetern zusammengepfercht. Ungefähr ein Viertel der Deportierten, die etwas kräftigeren, mussten Zwangsarbeit leisten. Auch das war ein Todesurteil für mindestens 200.000 Menschen. Bis zur Befreiung im Jänner 1945 waren 18.000 bis 20.000 Österreicherinnen und Österreicher nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden. 17.591 von ihnen sind namentlich bekannt. Darunter waren 13.222 Jüdinnen und Juden, 2.559 Roma und Sinti sowie 200 politisch Verfolgte. Nur ungefähr 1.500 von ihnen kamen mit dem Leben davon.
Damit wir euch einen Eindruck von den Haftbedingungen geben können, haben wir eine Quelle aus erster Hand gesucht. Wir zitieren sie aus einem Interview, das in der Zeit erschienen ist und in dem die Autorin Renate Lasker-Habrecht von ihren Erlebnissen erzählt. Sie hatte als junge Frau das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und das Konzentrationslager Bergen-Belsen überlebt. 1943 kam sie über ein reguläres Gefängnis dorthin. Ihre Schwester Anita war bereits eine Woche zuvor eingeliefert worden. Inzwischen war Nacht, alles war dunkel und ein großer Tross splitternackter Frauen kam rein. Da habe ich mich wieder furchtbar erschrocken, weil ich dachte, wenn die hier nackt reinkommen. Das war nicht nur wegen der Duschen, es war auch wegen der Häftlinge, die da reinkamen. Sie sahen so schrecklich aus, dass ich mich fragte, werde ich jemals so aussehen?
Wie sahen diese Häftlinge aus?
Die hatten keine Haare auf dem Kopf und waren Haut und Knochen. Sie wurden geduscht und wieder rausgetrieben. Und am nächsten Morgen fing der Arbeitstag an. Ich musste mich nackt ausziehen und auf einen Stuhl setzen. Und dann wurden mir die Haare abrasiert.
Von einem anderen Häftling?
Das haben alles die Häftlinge gemacht. Sie tätowierten mir auch eine Nummer auf den Arm. 70.195. Anita war eine Woche vorher gekommen. Sie hat die 69.388. Komischerweise ist ihre Nummer noch ganz klar zu sehen, während meine verblichen ist. Als ich auf diesem Stuhl saß und mir die Haare abrasiert wurden, sah ich auf der Erde neben mir ein paar schwarze Schuhe stehen. Die hatten vorne Lederklappen und rote Schnürsenkel. Und da dachte ich mir, diese Schuhe kenne ich doch. Also fragte ich das Mädchen, das mir den Kopf rasierte, »Hast du eine Ahnung, mit welchem Transport die gekommen ist?« »Ja«, sagte sie, »das weiß ich wohl, das Mädchen ist jetzt im Orchester.«
Sie meinte das Mädchenorchester von Auschwitz-Birkenau, in dem ihre Schwester Cello spielte.
Dieses Mädchen war dann selbst so aufgeregt, dass es rübergerannt ist zu der etwas besseren Baracke, in der das Orchester wohnte. Sie hat die Anita gesucht und zu ihr gesagt, »Ich glaube, deine Schwester ist da.« Sie kamen dann zusammen zurück und wir fielen uns in die Arme. So habe ich meine Schwester wiedergefunden, unter Hunderttausenden. Dann ging meine Schwester wieder, denn die Kapelle musste zweimal am Tag Marschmusik spielen. Dieses Orchester bestand eigentlich nur aus Dilettanten. Deshalb wurde die Anita mit Begeisterung aufgenommen. Sie war noch kein Profi, aber sie war sehr gut.
Nachdem sie Anita wiedergefunden hatten, was passierte mit ihnen?
Ich kriegte schreckliche Kleider, Fetzen. Es war Dezember, eiskalt. Und ich kam in die sogenannte Quarantäne, wo alle neuen Häftlinge hin mussten.
Warum mussten die dahin?
Entweder die SS-Leute hofften, dass die Häftlinge sterben, bevor man sie vergasen musste, oder weil sie Angst hatten, dass die irgendwelche Seuchen mitbrachten. Man schlief auf diesen Holzpritschen mit 3 Etagen. Die Schwächsten lagen immer in der untersten Etage, weil man da am leichtesten rauskam. Aber ich hatte noch ein paar Muskeln in den Beinen und bin ganz nach oben gestiegen. Da gab es nur eine zerfetzte Decke und ein bisschen Stroh. Ich war auch nicht alleine, wir lagen da zu viert oder so. Und in der Baracke stand ein Riesentrog. Alle hatten Durchfall, es war eine einzige stinkende Sauerei. Man kann es nicht anders bezeichnen. Und ich merkte sehr schnell, dass die Häftlinge sich gegenseitig bestahlen.
Auf dem Appellplatz stand ein riesiger Tannenbaum, denn auf das Weihnachtsfest wollten die Lagerangehörigen nicht verzichten. Eigentlich sollte Renate Lasker das Weihnachtslied singen.
Leise rieselt der Schnee. Dazu ist es aber nie gekommen. Ich fiel beim Zählappell eines Tages einfach um. Und als ich meine Augen wieder aufmachte, war ich im Krankenlager. Ich dachte, das wird jetzt nichts mehr. In meinem Bett lag noch eine andere Frau. Aber die war inzwischen gestorben. Sie lag tot neben mir. Ich war wirklich sehr krank. Ich hatte wahnsinniges Fieber und Durchfall. Es war Flecktyphus. Daran sind die meisten, die man nicht umgebracht hat, gestorben. Eines Tages kamen SS-Frauen und Männer und wir mussten aus den Betten raus. Die haben selektiert, wer von diesen ganzen abgemagerten Leuten nach links kommt und wer nach rechts. Links bedeutete Vergasung. Mich haben sie sofort nach links geschickt. Da habe ich gut reagiert und mich etwas zurückgebeugt zu einem SS-Mann, der nicht besonders grimmig aussah. Ich bin die Schwester der Cellistin. Da hat er mir einen Tritt in den Hintern gegeben und mich auf die andere Seite buxiert. Insofern verdanke ich meiner Schwester mein Leben.
Die ihn aber, so widersinnig das klingt, in diesen Tagen den Tod gewünscht hat. So hat es ihre Schwester in ihren Erinnerungen aufgeschrieben.
Das stimmt. Man fiel ja vom Fleisch. Man bekam nichts zu essen und hatte blutigen Durchfall. Als meine Schwester mich in diesem elendigen Zustand sah, da wollte sie eigentlich, dass ich einschlafe. Und fertig.
Aber ihre Schwester ist dann doch zu Maria Mandl gegangen, der Oberaufseherin des Frauenlagers. Sie hat all ihren Mut zusammengenommen und gefragt, ob man sie als Läuferin einsetzen könne.
Und das wurde ich auch. Ich habe dann Botschaften übermittelt zwischen den SS-Leuten. Die Mandl mochte meine Schwester, weil sie eine der wenigen war, die noch richtig Deutsch sprachen. Und es war ganz wichtig, keine Angst zu zeigen. Ich habe sie auch nie gezeigt.
Unter jenen, die sich im KZ als besonders grausam hervortaten, war auch eine Oberösterreicherin, besagte Maria Mandl. Sie war als Oberaufseherin des Frauenlagers Auschwitz-Birkenau gefürchtet. Die KZ-Insassen gaben ihr etliche Beinamen, die Ausgeburt des Bösen oder einfach die Bestie. Maria Mandl kam aus dem Innviertel. Dort wurde sie am 10. Jänner 1912 in Münzkirchen geboren. Ihr Vater Franz arbeitete als Schuhmachermeister. Über ihre Mutter Anna wissen wir nicht viel zu berichten. Allerdings sollen die Eltern sehr religiös gewesen sein. Maria hatte, je nach Quelle, noch 2 bis 4 ältere Geschwister. Mandl durchlief eine normale Ausbildung. Sie ging zur Grundschule, wohl mit eher mäßigem Erfolg, und absolvierte danach eine weiterführende Lehranstalt. Ein Jahr lang war sie auch auf einer Handelsschule. Danach arbeitete sie als Köchin in der Schweiz. Ihre Schwester hatte ihr eine Anstellung im Haus eines Doktors in Brigg im Kanton Wallis vermittelt. Doch die Anstellung hielt nur 18 Monate. Danach ging Maria Mandl nach Innsbruck und verdiente ihr Geld als Putzfrau und Dienstmädchen. Zurück in Münzkirchen bekam sie 1937 eine Stelle als Postbeamtin. Da war sie Mitte 20. Nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland verlor sie ihre Anstellung. Denn sie war damals kein NSDAP-Mitglied, also nicht in der Partei der Nationalsozialisten. Zumindest behauptete sie später, das sei der Grund für ihre Entlassung gewesen. 1938 trat sie in die SS ein. Im September desselben Jahres zog Mandl nach München. Dort konnte sie als Haushälterin bei einem Onkel arbeiten. Dieser Onkel war Polizeioberinspektor in der bayerischen Landeshauptstadt und hatte damit einigen Einfluss. Durch seine Kontakte innerhalb des Nazi-Regimes vermittelte er seine Nichte rasch weiter. Bereits im Oktober bekam Mandl die Stelle einer Aufseherin im Konzentrationslager Lichtenburg in Sachsen, einem der ersten KZs der Nazis. Von hier an durchlief sie eine Karriere inmitten des Vernichtungsapparats. Als das KZ Lichtenburg aufgelöst wurde, versetzte man Mandl im Mai 1939 ins KZ Ravensbrück in Brandenburg, wo sie über die Zeit des NS-Regimes etliche der weiblichen Aufseherinnen ausbildete. Es gibt dazu auch noch die Abschrift eines Standardschreibens der Kommandatur des Konzentrationslagers Ravensbrück betreffend der Bewerbung als Aufseherin, in denen die Anforderungen an Maria Mandl und ihre Kolleginnen aufgelistet sind. Gesucht wurden gesunde weibliche Arbeitskräfte im Alter von 20 bis 40 Jahren. Die Arbeit wäre körperlich nur bedingt anstrengend. Es handelte sich um eine leichte Bewachungstätigkeit.
Aufgrund ihrer Bewerbung um Einstellung als Aufseherin wird ihnen kurz mitgeteilt, mit welcher Aufgabe sie hier betraut werden sollen. Im Konzentrationslager Ravensbrück sitzen Frauen ein, die irgendwelche Verstöße gegen die Volksgemeinschaft begangen haben und nun, um weiteren Schaden zu verhindern, isoliert werden müssen. Diese Frauen sind bei ihrem Arbeitseinsatz innerhalb und außerhalb des Lagers zu beaufsichtigen. Sie brauchen für diese Arbeit also keine beruflichen Kenntnisse zu besitzen, da es sich ja lediglich um die Bewachung der Häftlinge handelt. Die Aufseherinnen sind Reichsangestellte und werden nach der Tarifordnung für Angestellte besoldet. Dienstkleidung wie Tuch- und Drillichuniform sowie teilweise Unterwäsche wird ihnen kostenlos gestellt. Bei entsprechender Eignung und Tätigkeit besteht die Möglichkeit, als Lagerführerin in einem der Außenlager des Konzentrationslagers Ravensbrück eingesetzt zu werden.
Die Ausbildung zur Aufseherin im KZ-Betrieb dauerte in Ravensbrück nur wenige Wochen. Ein Jahr später trat Maria Mandl der Deutschen Frauenschaft und der NSDAP bei. Daraufhin wurde sie zur Oberaufseherin befördert. Ihre neue Stelle begann sie noch im selben Jahr in Auschwitz-Birkenau. Ab September 1942 arbeitete sie dort als SS-Oberaufseherin und später als sogenannte Schutzhaftlagerführerin in der Frauenabteilung, also im KZ Birkenau. Maria Mandl war damals gerade 30 Jahre alt. In diesen Wochen mussten in Birkenau gerade 103.000 Leichen ausgegraben und verbrannt werden. Das Grundwasser war durch die verwesenden Körper verunreinigt. Mit bloßen Händen zwang man die Häftlinge, die Überreste ihrer Mitgefangenen auszubuddeln.
Maria Mandl galt damals als attraktive Frau. Blond, schlank, blauäugig und mit klar umrissenen Gesichtszügen. Das sagten auch die Gefangenen von ihr. Einer der vielen Spitznamen von Mandl war dadurch die Bestie mit dem Engelsgesicht. Doch es verbarg sich auch etwas hinter der schönen Fassade. In Birkenau machte Mandl sich als Aufseherin rasch einen Ruf. Sie galt als jähzornig und außerordentlich brutal. Schon bei geringstem Fehlverhalten oder dem, was Mandl als Fehlverhalten ihr gegenüber empfand, ließ sie harte Strafen folgen. Es reichte, dass man in ihrer Gegenwart die Hände in den Hosentaschen behielt oder gerade eine Zigarette rauchte, wenn sie auf der Bildfläche erschien. So geschah es etwa der ehemaligen Sekretärin des früheren tschechoslowakischen Präsidenten Beneš. Sie wurde blutig geschlagen, nur weil sie eine Zigarette rauchte, als Maria Mandl ihr begegnete. Obendrauf kam als Strafe eine dreiwöchige Tortur im Stehbunker. Ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet. Belegt sind immer wiederkehrende Wutattacken gegen Gefangene, bei denen Maria Mandl wie irre geworden auf die Frauen einprügelte. Es reichte, wenn man aus ihrer Sicht das Kopftuch zu fest gebunden hatte, einen Gürtel trug oder weil man nicht so marschierte, wie sie es wollte. Überhaupt waren das Marschieren und das Aufreihen der Gefangenen, besonders die Strafappelle, ihre Spezialität. Passte ihr etwas nicht, ließ sie die Gefangenen stundenlang im Freien stehen, mit den Händen über dem Kopf. Etwa, wenn die Anzahl der Frauen falsch war. Vielleicht, weil man sich bei der Zählung uneinig war oder über den Tag Menschen krank geworden waren oder getötet wurden. Mandl war nicht zimperlich. Sie legte bei ihren Strafaktionen auch selbst Hand an. Gefürchtet war sie vor allem wegen ihrer harten Schläge in den Unterleib. So schuf sie ein anhaltendes Klima der Angst bei all den gefangenen Frauen in ihrer Gegenwart. Durch die desolaten hygienischen Zustände, denen die Gefangenen in Auschwitz-Birkenau ausgesetzt waren, kam es immer wieder zu Krankheitsausbrüchen. Besonders schlimm war das im Winter 1942 auf 1943. Es kam zu einer großen Typhusepidemie. Maria Mandels Reaktion war, die gefangenen Frauen wieder und wieder zur Appellenaufstellung nehmen zu lassen. Dann ging sie durch die Reihen und zeigte einfach auf die Menschen, die sie tot sehen wollte. Die Unglücklichen wurden dann in einen separaten Block gebracht. Dort ließ man sie noch einige Tage auf den Tod warten, bevor sie schließlich umgebracht wurden. Die Überlebende Stanislava Rachvalova beschrieb diese Situation so.
Einmal schaute ich zufällig hinein, weil ich mich selbst davon überzeugen wollte, wie dieser Block von innen aussah. In dem Block war damals ein Transport von griechischen Jüdinnen, ca. 600 Personen, die für den Tod bestimmt waren. Im Block fanden grauenhafte Szenen statt. Die schwüle Luft und der Gestank erlaubte es kaum, sich auch nur dem Eingang zu nähern. Der Block war mit Leichen und sterbenden Frauen überfüllt, die um Wasser bettelten.
Immer neue Mordspiele dachten sich Maria Mandl und die anderen Schergen im Konzentrationslager aus, um die Gefangenen zu demütigen und umzubringen. Am 21. August 1943 sahen die Arbeitskolonnen, die von ihren Außenkommandos zurück ins Lager marschierten, zwei Gestalten vor dem Tor stehen. Die Frauen wurden von SS-Rapportführer Anton Taube und Lagerführerin Maria Mandl erwartet. Mandl hatte einen Stock dabei. Den hielt sie 50 Zentimeter hoch über den Boden. Nun musste jede einzelne Gefangene darüber springen. Wer schaffte, durfte weiterleben. Am Ende des Tages standen 498 neue Namen auf der Liste, die als arbeitsunfähig eingestuft und in die Gaskammer geschickt wurden. Wer aus der Hölle von Auschwitz-Birkenau zu fliehen versuchte, durfte natürlich auch nicht auf Gnade hoffen. Ebenfalls im Sommer 1943 wurde eine ältere Bibelforscherin, die geflüchtet war, auf der Lagerstraße öffentlich ausgepeitscht. An den Misshandlungen beteiligten sich die Oberaufseherin Maria Mandl und ihre Kollegin SS-Aufseherin Drechsel. Eine besonders perfide Vorliebe von Maria Mandl war ihr Ehrgeiz, mit einem einzigen Faustschlag so viele Zähne wie möglich ausschlagen zu können. Damit brüstete sie sich. Auch Kinder hatten es ihr angetan. Es gibt verschiedene Zeugenaussagen, nach denen sie sich immer wieder elternlosen Kindern annahm, die in das Konzentrationslager deportiert worden waren. Eine Überlebende, die zum Zeitpunkt ihrer Inhaftierung 14 Jahre alt war, erinnerte sich, dass Mandl oft zu ihnen kam, sie an die Hände nahm, mit ihnen herumging und ein deutsches Lied sang. Grünes Gras unter meinen Füßen. Ein verlorener, lieber Schatz, den wir suchen müssen. Ihr Liebling soll ein kleiner polnischer Junge gewesen sein. Sie kümmerte sich aufmerksam um ihn. Hatte Mandl dann aber genug von ihrer Beschäftigung mit den Kindern, wurden sie vergast. Den kleinen Jungen brachte sie wohl sogar eigenhändig zur Gaskammer. Zu dieser Zeit erhielt sie 1944 für ihre Leistungen das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse.
Ob Maria Mandl jemals vor ihrer Zeit als Aufseherin sadistische Neigung zeigte oder erst die enthemmte Atmosphäre in den Konzentrationslagern sie derart verrohen ließ, ist nicht bekannt. Auf der Webseite Ravensbrückerinnen.at ist Folgendes zu ihrer Entwicklung zu lesen. Viele Frauen nutzten die Chance, durch einen Job als KZ-Aufseherin dem Elternhaus zu entfliehen und sozial aufzusteigen. Damit taten sich für viele neue Handlungsspielräume auf. Der überwiegende Teil der Aufseherinnen in Ravensbrück stammte aus der Unterschicht und war schlecht ausgebildet. So eine junge Aufseherin ist mir beigegeben worden, die war Österreicherin. Das war die Mandl, die war schön, dass ich zu ihr gesagt habe, Frau Aufseherin, gehen Sie heim, tun Sie nicht Aufseherin spielen. Sie sind zu schön, um Aufseherin zu spielen. Nein, ich habe dem Führer einen Eid geschworen, ich bleib da, Die hat dann einen Stern gekriegt, einen zweiten Stern und einen dritten. Jetzt ist die Oberaufseherin in Lichtenburg geworden. Dann in Ravensbrück und auch in Auschwitz hat sie Oberaufseherin gespielt. Und sie hat geglänzt, Stiefel, feine Uniform, sie war Oberaufseherin, hat befehlen können. Sie hat schlagen können, sie hat erschlagen können. Später war sie dann Geliebte des Kommandanten. Je mehr er sie gefördert hat, umso grauslicher ist sie geworden. Sie ist zur Bestie geworden. Die Verbrechen der Nationalsozialisten wirken oft auf eine gewisse Weise zynisch. Das liegt daran, dass die Täterinnen und Täter das Verhalten völlig normaler Durchschnittsbürger als auch die Taten brutaler Mörder in einer Person vereinen konnten. Maria Mandl war da keine Ausnahme. Sie begeisterte sich für Musik und dieser Begeisterung tat auch die tödliche Atmosphäre keinen Abbruch. In Birkenau angekommen, dauerte es nicht lange, da gründete sie ein Mädchenorchester, bestehend aus Insassinnen des KZs. Denn unter den abertausenden Gefangenen während des Holocaust fanden sich auch viele Musikerinnen wieder. Dementsprechend groß war die Ansammlung von unterschiedlichsten Instrumenten in den Lagerhallen des KZs. Da so viele Menschen ein Instrument spielen konnten, kam man auf die Idee, eine eigene Lagerkapelle zu gründen. Das Projekt fand erst als reine Männerkapelle im Stammlager Auschwitz statt. Dort muss auch Maria Mandl damit in Berührung gekommen sein. Und nun wollte sie ein eigenes Orchester für das Frauenlager in Birkenau und sich selbst.
Im Dreck und in der Todesstimmung Märsche für die Gefangenen oder Beethoven und Schumann für die Offiziere zu spielen und so den sadistischen Befehlen zu gehorchen, war für alle grausam.
So hieß es später. Wie wir ja schon erfahren haben, kam auch Renate Laskers Schwester Anita in dieses jüdische Mädchenorchester von Birkenau. Sie war 1925 in Breslau zur Welt gekommen, als Tochter eines deutsch-jüdischen Rechtsanwalts und einer Geigerin. In diesem gutbürgerlichen Haushalt spielten Kultur und Musik eine große Rolle. Schon als kleines Kind begann Anita Cello zu spielen, eine Lebensversicherung, von der damals noch niemand ahnen konnte. Im Dezember 1943, wenige Tage vor ihrer Schwester, wurde sie nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort angekommen, wurden ihr die Kleider abgenommen und der Kopf geschoren, wie allen neuen Gefangenen. Dann ging es weiter zum Tätowieren der Häftlingsnummer. Dort fragte man sie auch nach ihrem Beruf.
»Ich spiele das Cello«,
hat Laska geantwortet und erinnerte sich später.
»Ich weiß bis heute nicht, warum ich das angegeben habe.«
Die Mitgefangene wurde dann ganz aufgeregt und nahm sie beiseite. »Warte hier, du wirst gerettet.« So erfuhr Maria Mandl von dem neuen Talent in ihrer Obhut. Sie befahl, Anita ein Instrument zu besorgen. Es fand sich aber lediglich ein mit nur 3 Saiten bestücktes Cello. Doch das reichte Anita, um zu überzeugen. Sie wurde in das Lagerorchester eingeteilt. Trotz allem ein Privileg in diesem Umfeld. Anita und die anderen Musikerinnen mussten keine allzu harte Zwangsarbeit verrichten und blieben auch vom Tod in den Gaskammern verschont, solange sie nicht auffällig wurden. Die Lagerbaracke Block 12 war für die Frauen des Orchesters reserviert, nur 150 Meter von den Gaskammern entfernt. Neben der Marschmusik für die aus- und einrückenden Arbeitskolonnen gehörte es auch zu den Aufgaben des Orchesters, die Führungsriege des KZs zu unterhalten. Besonders der sonst so mitleidlose Lagerarzt Josef Mengele fand Gefallen an Anitas Cellospiel.
Bei all dem, was er Menschen antat, fand ich es erstaunlich, dass er sich so gut mit Kultur auskannte. Er verlangte immer Schumanns Träumerei,
erzählte Anita später. Maria Mandl hatte wohl auch eine Lieblingsmelodie, Un bel di Vidremo, aus Giacomo Puccinis Madame Butterfly. Sie ließ es sich immer wieder von Fania Fenlon vorspielen. Fenlon war eine Französin mit einem jüdischen Vater. In der arischen Doktrin der Nazis reichte dieses Halbjüdischsein aus, um deportiert zu werden. Vor ihrer Zeit in Birkenau spielte Fania Klavier und sang nachts in Bars und im Kabarett. Nach der Machtergreifung der Nazis und der Niederlage Frankreichs war sie im Widerstand tätig. Aber man denunzierte sie und so kam sie 1944 nach Birkenau. Aber das kann sie uns selbst erzählen, denn Fania überlebte und gab 1981 ein Interview im WDR.
Wir haben gesehen eine große Tür und es war geschrieben, Arbeit macht frei. Und dann wir sind in eine Baracke gekommen, wo sehr viele Mädchen waren, gut angezogen, muss ich sagen, Polinnen. Und die haben gesagt, ausziehen, alles ganz ausziehen, nackt. Und dann rasiert uns überall, ganze Körper war gleich rasiert, die Haare, alles. Und dann die haben eine Nummer hier mit so eine spezielle
Tätowierung.
Ja, Tattooing hier ja. Nummer.
Dann sind sie also in diesem Vorquartier gewesen. Die nächste Station war die berüchtigte Quarantäne-Baracke.
Ja, mit alle, das war eine große, große Baracke. Und wir lagen da so wie Sardinen in Büchse. Und wir wussten nicht, wo wir sind. Und meine erste Frage, ich wusste nicht, dass Blocko war oder Blockälteste oder Kapo. Ich wusste noch gar nichts. Ich habe eine Frau, sie hat einen großen Stock gehabt. Ich habe nur gefragt, was ist diese, warum ist so viel Rauch hier? Mhm. Sie haben gesagt, naja, die Leute sind vergast und dann verbrannt. Und hast du gesehen, die sind in die Autos mit Rotem Kreuz, die sind alle zum Gas gegangen, die sind alle gasiert.
Haben Sie das glauben können oder haben Sie geglaubt, die wollte Ihnen Schrecken einjagen?
Ich habe nicht geglaubt. Ich konnte mich nicht so wissen. Wie kann man so, sich so etwas vorstellen? Wie kann man das? Ich habe das nicht geglaubt.
Das war ja auch Ihr Glauben in das Rote Kreuz. Sie haben es eben erzählt,
ja.
So, dass Sie glaubten, hier würde also alles mit geregelten Bahnen ablaufen. Dies war ja wohl ein Täuschungsmanöver der SS. Die Leute, die in die Wagen kamen, sind unmittelbar in die Gaskammern geschickt worden.
Naja, weil die Leute waren beruhigt, wenn die haben gesehen, Rote Kreuz. Und wenn die haben geschrien, einsteigen, einsteigen, die sind sehr ruhig und freundlich eingestanden in die Wagen. Weil die konnten sich nicht vorstellen, was wird passiert. Mhm. Und da ich habe auf einen Moment alles erfahren. Mhm. Und nach 48 Stunden ungefähr ist eine Frau, eine Polin gekommen in Baracke, Quarantänebaracke. Und ich habe gar nichts verstanden. Sie hat etwas in Polnisch, ich kenne kein Wort Polnisch. Und ich habe nur verstanden diese zwei Worte, Madame Butterfly. Mhm. Und ich habe gedacht, was ist Madame Butterfly? Was macht sie in dieser Hölle? Warum Madame Butterfly? Und diese Mädchen, die hat vorher übersetzt, hat wieder übersetzt. Sie sucht eine Mädchen, die aus Frankreich kommt und kann singen und spielen Klavier und kann singen Madame Butterfly.
Das konnten Sie?
Das konnte ich. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann Clara hat gesagt, aber du kannst dich doch. Sag mal, dass du kannst. Später, ich habe erfahren, dass ein Mädchen hat mich erkannt. Mhm. Und dann, ich bin runtergegangen und ich habe gesagt, ich kann. Sie hat gesagt, komm mit. Und ich bin nachgelaufen, im Lager B war. Und dann in eine Baracke eingekommen. Mhm. Und da waren ungefähr 40 oder mehr Mädchen, sehr gut angezogen, warm angezogen. Und eine Frau auf ein Podium stand, und das war nicht zu glauben. Und die Hauptsache war, dass jede Mädchen hat ein Musikinstrument in Hand. Eine Geige, eine Flöte, Gitarren, Mandolinen. Ein großer Flügel stand da. Und diese Frau auf Podium mit einem kleinen Stick, so eine Dirigentin, ja. Und ich dachte, ich bin jetzt bestimmt tot. Es kann doch etwas nicht sein. Was machen die denn da? Was ist das? Und die Frau auf Podium hat gesagt, geh mal am Flügel, sitzt du da und singst Madame Butterfly ein Spiel. So habe ich gemacht.
Madame Butterfly brachte Fania aus dem Quarantäneblock ins Orchester und rettete ihr das Leben. Denn als Maria Mandl davon Wind bekam, verlangte sie öfters nach Privataufführungen. Fania war eine der wenigen professionellen Musikerinnen im Orchester. Die Leitung des Orchesters hatte damals Alma Rosé inne. Sie war eine bekannte Geigenvirtuosin und sehr erfolgreich, bevor man sie auf ihrer Flucht in Dijon verhaftet und 1943 nach Auschwitz-Birkenau deportiert hatte. Sie bekam die Häftlingsnummer 50381 und wurde in den Block 10 gebracht. Dort herrschte der Lagerarzt Karl Klauberg. Er führte gynäkologische Experimente an den Gefangenen durch. Zufällig wurde sie dort von einer Mitgefangenen aus Holland wiedererkannt. Das war eine Pianistin, die Alma früher einmal bei einem Konzert am Flügel begleitet hatte. Almas Eltern waren Arnaud Rosé, früher Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, und Justine Mahler, die Schwester des Komponisten Gustav Mahler. Durch sie war Alma auch in Wien bekannt. Als sich ihre Identität herumsprach, erkannte Maria Mandl, wer da in ihrem Lager eingeliefert worden war. Für ihr Frauenorchester war die Musikerin ein Glück und so wurde Alma als Dirigentin eingesetzt. Alma Rosé war eine der wenigen Frauen, denen die Nationalsozialisten ein wenig Respekt entgegenbrachten. Sie nannten sie alle Frau Alma. Sie nutzte ihre besondere Stellung im Konzentrationslager, um den Frauen in ihrer Obhut nach Möglichkeit zu helfen. So redete sie den Aufseherinnen ein, dass die Instrumente vor Abnutzung geschützt werden müssten und es deshalb eine Pause beim Spielen brauchte. Damit hatten die Musikerinnen eine Mittagspause. Und in ihrer Baracke bekamen sie einen kleinen Elektroofen. Natürlich konnten diese kleinen Annehmlichkeiten nicht immer über die schlimme Situation hinwegtäuschen. Anita Lasker, später mit ganzem Namen Anita Lasker Wallfisch, sagte einmal:
Was hat man davon, wenn man in der Früh und am Abend Märsche für jene, die entweder zur Arbeit oder in die Gaskammer gehen, spielt, wenn es dreckig ist und regnet? Es stank vom Rauch und von menschlichen Körpern, die verbrannt wurden. Es gab kein Gras und keine Vögel. Es war alles endlos traurig.
Fanny Finlon beschrieb es sogar wie die Hölle.
Es war immer geraucht, überall. Und es war keine, gar nichts auf die Erde, nur keine,
kein Gras.
Gras, gar nichts. Und keine Vögelein, niemals. Mhm. Es war so wie Höhle, wie man sich Höhle vorgestellt kann. Das war so. Und wir haben gesehen, diese, und wissen Sie, wenn man hat überhaupt gar nichts zum Essen, sehr schwach, man verliert ganze Lust zum Leben. Und die waren so alle schwach, dass es war, naja, ich weiß, dass eines Tages ich gehe ins Gas. Und es war Schicksal, so war es. Die konnte doch nicht kämpfen, mit was? Wie?
Wir haben Alma gehasst, denn sie zwang uns zu üben, zu üben, zu üben. Erst später verstanden wir, dass wir dadurch diese grausame Zeit auch mental überstehen konnten. Das war ihre Methode, unsere Aufmerksamkeit auf die Musik und weg vom Rauch zu lenken.
Für Alma Rosé war es als professionelle Musikerin selbstverständlich, immer Höchstleistung anzustreben. Diesen Ehrgeiz verlangte sie auch von ihren Schützlingen. Daran änderte auch die Gefangenschaft nichts. Alma fühlte sich weder Maria Mandl noch den anderen Nazis verpflichtet, sondern den Komponisten der Musik, die sie spielte. Eine Musikwissenschaftlerin brachte es einmal so auf den Punkt:
Man muss hier zwei Dinge unterscheiden. Alma Rosé und die Frauenkapelle spielten nicht für die Nazis. Sie haben nur vor ihnen gespielt.
Und zwar immer dann, wenn es Ansprachen des Lagerkommandanten gab, wenn die Häftlinge sich in den Tross zu den Zwangsarbeiten einreihten oder wenn Zeit zum täglichen Appell war. Auch bei Hinrichtungen und öffentlichen Maßregelungen kam es vor, dass das Lagerorchester spielen musste. Nicht aber bei Selektionen. Das war Anita Lasker-Wallfisch im ZDF-Interview bei Markus Lanz 2015 sehr wichtig zu betonen.
Aber da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Wissen Sie, ich bin ein absolut Martinet, das alles muss ganz korrekt sein. Zum Beispiel sagen manche Leute, dass wir bei den Selektionen gespielt haben. Mhm. Das stimmt nicht. Wir haben, ich weiß nicht, ob mal von Ihnen jemand in Auschwitz war oder in Birkenau. Ja? Mhm. Also da gibt's diesen Iconic Entrance. Wir haben dort, da fährt der Zug durch. Wir haben an ungefähr 100 Meter weiter an einem anderen ganz speziellen Tor gesessen, wo die Leute zur Arbeit ausmarschiert sind und wieder ein. Dort haben wir unsere Märsche gespielt. zur gleichen Zeit, wie wir mit dem Märchen gespielt haben, sind wahrscheinlich Transporter angekommen und haben uns spielen hören. Das ist aber doch eine andere Geschichte, als dass wir speziell für diese Lektion gespielt haben. Wissen Sie, ich habe immer große Angst, dass es war so entsetzlich, was passiert ist. Man braucht nichts zu übertreiben. So wie es war, war es. Wir haben niemals man gesagt, kommt mal jetzt, hier ist eine Selektion, kommt hier spielen. Aber man hat das Spiel hören. Außerdem, unser Block war ganz in der Nähe der Krematorien, so habe ich das alles mit angesehen. Und die Leute, die in die Gaskammern gelaufen sind, wir haben ja die ganze Zeit geprobt, wir waren ja ein verrücktes Orchester, kein normales Orchester, haben uns wahrscheinlich spielen hören.
Ich habe eine Frage, aber war das nicht absichtlich von den Nazis vielleicht, dass das Orchester Block so nah war, um die Leute ruhig zu behalten, vielleicht, dass sie dachten, hier gibt's Musik.
Ich meine, das war natürlich eine Bambusel. Man kann ja, ich gab Leute, die sagen, es war fantastisch, da Musik zu hören, da kann man sich mal für eine Sekunde aus dieser entsetzlichen Situation herausdenken. Aber es gab auch viele Leute, für die es eine Beleidigung war.
Im Rest des Lagers waren die Musikerinnen teils sogar verhasst, weil sie besser behandelt wurden als die übrigen Frauen, das dachten die zumindest. Dazu nochmal Fania Fenlow.
Von uns, wir wollten mit diesen Häftlingen Kontakt haben, aber bei den Häftlingen, es waren drei. Manche haben mit uns ein bisschen Lächeln gegeben. Andere haben überhaupt nicht geguckt an uns, weil wir waren privilegiert. Aber die dritte Gruppe war absolut gegen uns und haben so gemacht wollten nicht Musik hören. Naja, und wir sind zurück.
Wie haben Sie sich denn selbst empfunden? Wie war Ihre Empfindung beim morgendlichen Auszug der Leute?
Naja,
haben Sie sich geschämt?
Nein, überhaupt nicht. Geschämt überhaupt nicht, weil wenn wir hätten... Wir waren nicht so dumm, wenn wir hätten gesagt, nein, wir wollen nicht spielen. Zwei Minuten später, wir werden kassiert. So, wozu? Wir dachten, dass es wird nicht immer bleiben, dieses Krieg. Und eines Tages, wir werden frei sein. So, wenn wir, jeder im Lager, der könnte etwas tun, um im Leben zu bleiben, hat es getan. Ich meine, nichts Schlimmes. Geschämt überhaupt nicht. Niemals.
In Wirklichkeit hielten sich diese Privilegien wohl in Grenzen. Sie bekamen das gleiche wenige zu essen, ihre Lager und Kleider waren genauso karg wie die der übrigen Insassinnen. Und sie waren in ihrem Verhalten gegenüber den Aufseherinnen sehr exponiert, aber sie waren auch wertvoll. In ihrer Zeit im Lager rettete Alma Rosé mindestens 40 Frauen vor der Vergasung. Sie selbst überlebte nicht. Alma starb 1944 an den Folgen einer ungeklärten Erkrankung.
Im August 1944 waren die Truppen der Roten Armee so nah an das KZ Auschwitz-Birkenau herangerückt, dass die Nationalsozialisten damit begannen, ihre Spuren zu verwischen. Systematisch wurden die Häftlinge, die an den Krematorien zur Arbeit gezwungen worden waren, getötet. In den sogenannten Todesmärschen brachte man rund 65.000 Frauen und Männer weiter nach Westen. Durch die Entbehrungen starben Tausende auf dem Weg. Auch die von den Gefangenen eingezogenen Besitztümer, die im Trakt mit dem Namen Kanada eingelagert waren, wurden hastig fortgeschafft. Akten wurden verbrannt und die Krematorien zur Sprengung präpariert. Den Häftlingen war nicht klar, was geschah. Dazu noch einmal Anita Lasker-Wallfisch gemeinsam mit Enkel Simon im Interview mit Markus Lanz.
Wussten Sie, dass die kommen?
Nein, alles war voller Gerüchte. Vor allem das größte, schlimmste Gerücht war, dass man gesagt hat, die Lager wären alle gesprengt. Die Deutschen wollten nicht, dass man das vorfindet. Also wir wussten nicht, jetzt werden wir in die Luft gesprengt oder niemand hat etwas gewusst. Und außerdem waren wir wirklich auf dem letzten Drücker sozusagen. Ich meine, wenn das noch zwei Tage gedauert hätte, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Meine Reaktion, ich erinnere mich, dass wir diese Geräusche gehört haben. Leute haben gesagt, weißt du, ich glaube, da kommen jetzt, wir werden befreit. Ich wollte gar nicht davon hören, denn ich wollte nicht wieder to be disappointed.
Enttäuscht sein.
Ja, ich wollte nicht. Und plötzlich also kam ein englischer Tank ins Lager. Ich meine, das war ein unglaublicher Moment. Man konnte es kaum glauben, träumen wir hier oder was hier los?
Sie haben mal gesagt, dieser Engländer, das war für mich eine Art Gott.
Alle Engländer haben wie Gott ausgesehen. Es hat nicht zu lange gedauert, haben wir gemerkt, dass es keine Götter sind. Aber alles, was in englischer Uniform war, war ein Retter, nicht wahr? Ja.
Und Sie haben auch das beschrieben und sagen, die waren ja auch nicht vorbereitet auf das Grauen, das sie dort sehen würden.
Der Krieg war noch nicht zu Ende. Die Engländer sind per Zufall dort vorbeigekommen und haben gehört, dass dort ein Gefangenenlager gab. Und da gab es sogar noch eine Art Truce, also eine Art Waffenstillstand. Dass die Engländer haben gesagt, also ihr dürft hier vorbeigehen, wenn das ein normales Gefangenenlager ist. Mhm. Aber im Moment, wie sie nach Belsen reingekommen sind, das war kein normales Gefangenenlager. Da haben ja nichts wie Leichen herumgelegen. Und die blöden Leute, die dort geblieben sind, weil gemeint haben, es wird okay sein, sind natürlich dann alle verhaftet worden. Aber die meisten sind ja weggelaufen. Am Ende haben wir schon noch kaum noch Wachtleute gesehen. Ich meine, da sehen Sie, das ist nichts wie Leichen. Und die sind schon in einem Grab jetzt. Aber ja.
Wer sind die Menschen, die? Sorry.
Simon fragt gerade.
Wer sind die Menschen, die dort laufen im Grab?
Oh, das waren, glaube ich, Engländer, ja. Aber diese Leichensäuberung ist von den Deutschen gemacht worden. Ja. Und es hat nicht lange gedauert, da haben die so ausgesehen, verdreckt und so weiter. Ja.
Am 17. Januar 1945 fand der letzte Generalappell im KZ Auschwitz-Birkenau statt. Aber Maria Mandl war zu dieser Zeit schon nicht mehr dort. Etwa 1,5 Monate zuvor hatte man sie in das KZ Dachau und dort in das Nebenlager Mühldorf versetzt. Im Mai 1945, mit der totalen Kapitulation des Naziregimes, gab auch Maria Mandl ihre Position als Aufseherin im KZ auf. Sie flüchtete vor den näher rückenden Truppen der US-Armee zurück nach Österreich in ihre Heimat im Innviertel. Dort ging sie zuerst zu ihrem Elternhaus. Doch ihr Vater Franz Mandl weigerte sich rundheraus, seine Tochter aufzunehmen. Er hatte schon damals jeden Kontakt zu ihr abgebrochen, als sie freiwillig ihre erste Anstellung in einem KZ angenommen hatte. Mandl zog weiter nach Luck, einer Ortschaft bei Schadenberg. Dort wohnte ihre Schwester, bei der sie Unterschlupf fand. Allerdings nur wenige Wochen. Dann wurde sie am 10. August von US-Soldaten festgenommen. Ob durch Zufall oder Denunziation, ist nicht bekannt. Sie wurde in ein Kriegsverbrechergefängnis nach Dachau gebracht. Nun erhielt auch sie eine Gefangenennummer. 2.901.277. Das war im August 1945. In Mandls persönlichen Gegenständen fand man damals Notizbücher, in denen sie die Ereignisse rund um die Nürnberger Prozesse mitgeschrieben hatte. Wahrscheinlich machte sie sich diese Notizen beim Radio hören. Anfang April des Folgejahres fand dann ein Mitarbeiter der Alliierten Behörde für Kriegsverbrechen in Europa ein Schreiben auf seinem Schreibtisch. Es stammte von der polnischen Abteilung für Kriegsverbrechen. Darin wurde die Auslieferung der Gefangenen Maria Mandl angestoßen.
Maria Mandl, weibliches Mitglied der SS, das von 1942 bis im Mai 1945 Aufseherin in den Konzentrationslagern Lichtenberg, Ravensbrück, Auschwitz, Mühldorf war, sie ist für die schlechte Behandlung und Ermordung der weiblichen Häftlinge, die in diesem Lager getötet wurden, verantwortlich. Mit besonderer Grausamkeit verfolgte sie polnische weibliche Häftlinge im KZ Auschwitz-Birkenau.
Am 11. Juli wurde Mandl nach Polen überstellt. Aus diesen Tagen existiert auch noch eine Beschwerde von ihr aus der Schubhaft ins Krakauer Montelupich-Gefängnis. Darin berichtet sie, wie schlecht es ihr aufgrund mehrerer Erkrankungen ging. Die Mängel und Schmerzen, die sie erleiden müsste, wären unglaublich gewesen. In Gefangenschaft sei gefragt worden, wer in Auschwitz stationiert gewesen wäre. Als sie damit in Verbindung gebracht wurde, hätte man sie geschlagen, vor allem auf den Kopf, sodass sie aus Mund und Nase blutete. Daraufhin hätte Mandl trotz Schmerztabletten Kopfweh gehabt, das Bewusstsein verloren und hätte sich sehr krank gefühlt. Den Transport nach Polen hätte sie nur unter großen Schwierigkeiten überstanden.
Der Entscheidung über die Auslieferung lag das sogenannte Londoner Abkommen vom 8. Mai 1945 zugrunde. Diese Vereinbarung der alliierten Sieger besagt, dass die Kriegsverbrecher in jenem Land verurteilt werden sollen, in dem sie ihre Taten begangen haben. So wurde nun nach Mandels Auslieferung das Strafverfahren vorbereitet und weitere Beweise gesammelt. Am 11. Jänner 1947 übergab der erste Staatsanwalt des Obersten Nationalgerichtshofs in Warschau den Strafakt Maria Mandel der Staatsanwaltschaft des Bezirksgerichts Krakau. Doch die ehemalige Aufseherin blieb nicht untätig. Nur 3 Tage später verhängte das Bezirksgericht Krakau gegen sie eine vorläufige Untersuchungshaft. Denn Mandel hatte versucht, Zeuginnen und Zeugen zu kontaktieren und zu Falschaussagen zu überreden. Sie hatte außerdem versucht, an Beweismittel zu gelangen und sie zu vernichten. Die Untersuchungshaft war vorerst bis zum 10. März befristet. Mandel blieb aber in Haft, gemeinsam mit einer anderen KZ-Wärterin aus Birkenau, Therese Brandl. Im Gefängnis Montelupig fand dann ein unerwartetes Wiedersehen statt. Maria Mandel war zu Putzarbeiten eingeteilt und wischte gerade einen Korridor, als unvermittelt eine ehemalige Gefangene aus Birkenau vor ihr stand. Es war Stanislava Rachvalova. Sie war inhaftiert worden, weil sie sich gegen die kommunistische Partei in Polen engagiert hatte. Sie war vom Opfer des einen Regimes zum nächsten gekommen. Nun saß sie wegen antikommunistischer Aktivitäten in Haft. Ein zweites Mal trafen sich die Frauen im Frühling 1947, als Stanislava Mandel und Therese Brandl gemeinsam in den Waschraum geführt wurden. Damals protestierten sie dagegen. Das wurde dann auch akzeptiert und sie kamen in ihre Zellen zurück. Rachvalova erinnerte sich:
Sie sind vorbeigegangen, einzeln, verwirrt und wirklich erschrocken. Mit großer Schwierigkeit zwang ich mich zur Ruhe und versuchte mir darüber klar zu werden, dass sie mir nichts mehr tun würden. Und vor mir lief ein zurückgespulter Film ab. Und ich sah mich plötzlich wieder schmutzig und verlaust mit den anderen Häftlingen als Pferde vor den Rollwagen Nummer 9 gespannt.
Die polnischen Gefängnisaufseherinnen baten Stanislava Rachvalova, zwischen ihnen und Maria Mandel zu dolmetschen. Sie wurde in die Zelle der beiden, ihrer beiden, ehemaligen KZ-Aufseherinnen gebracht. Sie dachte, sie würde ihre Emotionen nicht beherrschen können und auf die beiden einschlagen. Doch sie tat es nicht, sie blieb gefasst und kühl. Das nächste Mal sah sie Mandel beim Spazierengehen im Gefängnishof. Doch das war nicht mehr dieselbe Aufseherin von damals.
Sie ging sehr schnell mit gesenktem Kopf und gerunzelter Stirn. Zwar hatte sie noch immer so schönes goldenes Haar und die strahlenden blauen Augen, doch ihr Blick war nicht mehr der von damals. Als sie mich sah, hatte sie einen erstaunten und fragenden Blick in den Augen.
Am 5. Mai 1947 wurde mit den Einvernahmen von Mandel offiziell begonnen. Sie leugnete nicht und gab die ihr vorgeworfenen Taten offen zu. Die Tötung tausender weiblicher KZ-Insassen durch Verhungern, Foltern und Erschlagen und die Teilnahme an Selektionen und medizinischen Experimenten. Auch auf die Todeslisten kam man konkret zu sprechen. Wie die übrigen Vorwürfe gab Maria Mandel alles rundheraus zu.
Ich kann nicht feststellen, wie lange ich während meiner Arbeit in Auschwitz solche Listen erstellte. Ich machte es nicht nur in der Anfangszeit.
Der Chronist und Auschwitz-Überlebende Hermann Langbein beschrieb später ein Gespräch zwischen Maria Mandel und dem Lagerarzt des Frauenlagers Dr. Kitt, in dem sie bemängelte, dass schon lange nicht selektiert worden war und wegen der Überbelegung im Frauenlager kaum Ordnung zu halten sei. Auch ihre Unterschriften auf Tötungslisten zeigten die direkte Mitwirkung von Maria Mandel. Selektionen, das war der KZ-Jargon für die willkürliche Auswahl der Aufseherinnen, wer leben durfte und wer ins Gas geschickt wurde. Während ihrer Haft schrieb Mandel einige Rechtfertigungsschriften, in denen sie ihr Tun verteidigte. Es war ihr als Oberaufseherin ein Anliegen gewesen, Ordnung und Disziplin zu schaffen. Sie behauptete auch, dass sie den Inhaftierten damit nur habe helfen wollen.
Am 22. Dezember wurde sie gemeinsam mit 23 anderen ehemaligen Mitgliedern der Wachmannschaft von Auschwitz-Birkenau vom obersten Volkstribunal im Krakauer Auschwitz-Prozess zum Tode durch den Strang verurteilt. Damals trafen Maria Mandl und Therese Brandl im Waschraum auch das letzte Mal auf Rachvalova. Die beiden nutzten die Gelegenheit und baten bei Stanislava um Verzeihung. Sie soll die Entschuldigung angenommen haben. Das Urteil wurde rund einen Monat später, am 24. Jänner 1948, im Krakauer Montelupich-Gefängnis vollstreckt. Gemeinsam mit vier der anderen Todeskandidaten wurde Maria Mandl bei Sonnenaufgang in den Hinrichtungsraum gebracht. Dort hatte man bereits 5 Henkerstricke vorbereitet. Der Staatsanwalt verlas nochmal die Urteile. Wohl in einem letzten Versuch, Gnade zu bekommen, riefen Mandl und einer der anderen verurteilten Aufseher: „Es lebe Polen!" Dann hängte der Scharfrichter zuerst die 4 Männer und zum Schluss Maria Mandl. Ihr Todeskampf am Strick dauerte rund 15 Minuten, eine lange Zeit. Anschließend stellte der Gefängnisarzt den Tod der Gehängten fest. Um 7.38 Uhr wurden die Körper vom Galgen genommen und in das Anatomieinstitut der Universität Krakau gebracht. Dort sezierte man die Leichen als Anschauungsmaterial für die Studierenden. Damit endete die unrühmliche Geschichte von Maria Mandl.
Wobei unrühmlich war es nicht immer aus der Sicht aller. Gehen wir noch einmal zurück in Mandls Heimatort. Das Kreisgericht Ried im Innkreis hatte für einige Jahre eine eigene Seite der Geschichte. Denn 1975 erklärte es Maria Mandl für tot. Mit der Begründung, sie sei in ein Konzentrationslager eingeliefert worden und seither existiere kein Lebenszeichen mehr von ihr. Vermutlich sei sie bereits 1944 ums Leben gekommen. Die Grundlage dafür war eine Todeserklärung des Marktgemeindeamtes in Münzkirchen. Also eine verwaltungstechnische Lappalie. In diesem Fall bedeutete es aber, dass eine Täterin an den NS-Verbrechen zum KZ-Opfer erklärt wurde. Als das Mauthausen-Komitee in Österreich, das sich der Aufklärung von NS-Verbrechen verschrieben hat, Jahrzehnte später davon erfuhr, ging es an die Öffentlichkeit. Robert Eiter, auch heute noch Mitglied des Bundesvorstandes, sagte:
„Es ist einfach nicht zu akzeptieren, dass die Justiz mit einem Rechtsakt eine Geschichtsfälschung stützt. Die wirklichen KZ-Opfer, von denen manche ja noch leben, fühlen sich verhöhnt, wenn eine NS-Täterin als eine von ihnen dargestellt wird."
So entstand erstmal einige Aufregung. Das Mauthausen-Komitee wollte von Justizminister Wolfgang Brandstätter verlangen, das Ganze richtigzustellen. Das Landesgericht Ried kam dem aber zuvor. Mithilfe des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes konnte Mandls Hinrichtung mit Ort und Tag hinreichend belegt werden. Der Fall war ja gut dokumentiert. Nachdem man sich in dem Archiv über Mandls Geschichte hatte aufklären lassen, sorgte das Landesgericht für einen formellen Aufhebungsbeschluss. Diese Vorgehensweise wurde vom Mauthausen-Komitee gewürdigt.
Die heutige Leitung des Landesgerichts trägt natürlich keine Schuld daran, dass vor 42 Jahren ein schwerer Fehler begangen wurde. Aber sie hat ihre Verantwortung wahrgenommen, den Fehler aus der Welt zu schaffen, das verdient Respekt.
Die Gemeinde selbst konnte sich die falsche Angabe nicht erklären. Bis 2017 wurde Mandl offiziell als NS-Opfer geführt. Warum es wichtig ist, dass all diese Aspekte thematisiert werden, warum sich NS-Opfer auch öffentlich äußern und wir sie auch heute hier einbinden, erklärt noch einmal Anita Lasker-Wallfisch im ZDF-Interview.
Wissen Sie, ich bin ja nicht die Einzige, die das macht. Wir sind sozusagen die Stimmen der Menschen, die verstummt sind. Wenn Sie mal nach Belsen fahren, da gibt es diese Riesengräber. Kein Mensch weiß, wer da drin liegt. Aber ich laufe noch auf 2 Beinen herum. Also das ist sozusagen jetzt die Aufgabe, die Stimme zu sein von den Menschen, die nicht sprechen können.
Im Schulunterricht werden ja öfter Exkursionen zu Gedenkstätten und ehemaligen Konzentrationslagern gemacht, wenn der Zweite Weltkrieg auf dem Lehrplan steht. Einige von euch haben vielleicht in der Schulzeit sogar das erwähnte Auschwitz-Birkenau besucht. Bis in die 2010er Jahre hinein gab es dort noch die Österreich-Ausstellung. Erst dann wurde sie wegen Sanierungsarbeiten geschlossen und grundsätzlich überarbeitet. In unserer Folge Die Frau in Gold und auch in euren Zuschriften haben wir über den Opfermythos Österreichs gesprochen und darüber, dass es jahrzehntelang Staatsdoktrin war, den Staat als erstes Opfer der Nazis zu stilisieren. Das war auch lange in der Österreich-Ausstellung in Auschwitz-Birkenau so. Dort empfingen die Besucherinnen und Besucher ein riesiges Plakat. Darauf trampeln deutsche Soldatenstiefel über eine rot-weiß-rote Landkarte. Darüber stand der Schriftzug Österreich erstes Opfer Hitlers. Als Feigenblatt hing einige Zeit davor eine Plakette neben dem Eingang, auf dem darauf hingewiesen wurde, dass diese Darstellung nicht mehr dem wissenschaftlichen Stand entspricht, dem es ja ehrlicherweise nie entsprach. Erst 2021 wurde die neue Ausstellung durch Bundespräsident van der Bellen eröffnet. Dass Österreich eine eigene Präsentationsfläche bekommt, ist nach wie vor ein Privileg, denn eigentlich dürfen in Auschwitz nur Opfernationen ihre Geschichte erzählen. Heute sind die Namen von 163 Täterinnen und Tätern bekannt, die in Auschwitz-Birkenau Verbrechen begingen. Neben Maria Mandl etwa der Chef der Lagergestapo, Maximilian Grabner, verantwortlich für Folter und Exekutionen. Auch er wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Polen hingerichtet. Alle anderen wurden in Österreich freigesprochen. 1972 sowohl die Architekten der Gaskammern und Krematorien im KZ, Walter de Jacco und Fritz Ertl, als auch die SS-Unterscharführer und Angehörigen der KZ-Wachmannschaft, Otto Graf und Franz Wunsch. Andere kamen gar nicht erst vor Gericht. Von den rund 40.000 Personen, die in den Konzentrationslagern der Nazis Aufseherfunktionen übernahmen, waren rund 3.500 Frauen. Nur 77 von ihnen mussten sich nach Kriegsende vor Gericht verantworten. Inzwischen werden Verfahren gegen die wenigen noch lebenden Frauen oft wegen Verhandlungsunfähigkeit eingestellt. Es gäbe so viel zu sagen, es ist aber gleichzeitig auch so schwer, was dazu zu sagen. Unser Einstieg heute bezog sich ja auf schwierige Zeiten, die wir mit aktuellen Wahlergebnissen nochmal vor Augen geführt bekommen. Und wir denken, es ist umso wichtiger, dass diese harten Themen auch in der Gesellschaft Platz finden, damit sowas einfach nicht nochmal passieren kann.
Ja, und dass man auch klar herausstreicht, das finde ich, dass das Verbrechen sind, die Personen begangen haben, dass diese geschichtsträchtigen Ereignisse nicht so auf einer Metaebene stattfinden. Das fand ich war auch schwierig in der Bearbeitung der Folge, dass wir es herunterbrechen können von den Nationalsozialisten und den Verbrechen im nationalsozialistischen Deutschen Reich auf diese eine Verbrecherin und ihre Taten, damit man das konkreter fassen kann. Weil sehr oft diese Diskussion sehr schnell auf einer Ebene stattfinden, wo man halt von Nationen spricht, die gegeneinander kämpfen oder Ideologien, die gegeneinander stehen. Und das abstrahiert das Ganze so sehr, dass es so leicht wird, darüber zu reden, dass hier mal ein paar Tausend, da mal ein paar Millionen sterben, weil es einfach nur noch abstrakte, riesige Zahlen sind und keine Einzelschicksale. Und das haben wir versucht und ich denke mal, wir haben es auch gut geschafft, für uns alle, die wir das hören, ein bisschen besser zu fassen, indem wir die Menschen so gut es geht zu Wort kommen lassen. Und zwar auch die Einzelpersonen, die wir hier rausgegriffen haben. Auch wenn Maria Mandl und dieser Tötungsapparat, wie wir ja gesagt haben, in Birkenau, aber Tausende und Millionen Menschen zu Tode hat kommen lassen, dass wir trotzdem uns Einzelne, die eben sich geäußert haben, da rausholen und stellvertretend für diese vielen Opfer sprechen lassen.
Und du hast es auch schon gesagt, es sind ja ganz normale Personen. Alle, die da inbegriffen sind, die Gefangenen, so auch wie die Aufseher, weil man stellt sich immer diese Monster vor, die davor garantiert auch schon total brutal waren und das als Gelegenheit genutzt haben, um quasi ihren Mordtrieb oder so auszuleben. Aber es ist ja in den meisten Fällen nicht so. Es wird sicherlich Leute gegeben haben, bei denen das so war. Aber gerade in diesem Fall, hast du wie gesagt auch erwähnt, Man weiß nicht, ob es davor irgendwelche Tendenzen gab. Es war einfach ein total schlichtes, normales Leben, was sie davor geführt hat. Und dann wurde ein Wettbewerb daraus, wer am meisten auf die Gefangenen einprügeln kann. Und das ist ja auch das Beängstigende, was diese politischen Strömungen aktuell mit sich bringen, dass man eigentlich sagt, bei uns kann das nicht mehr passieren, das wird so auf keinen Fall wieder laufen. Und dann verdichtet sich die Situation und plötzlich steht man da und die Leute werden doch aggressiv. Also es ist kein Freibrief, dass die Menschen sich davor nichts haben zu Schulden kommen lassen.
Mhm. Es gibt ja den berühmten Ausspruch von Hannah Arendt, der Publizistin, die während dem Eichmann-Prozess in Jerusalem gesagt oder von der Banalität des Bösen gesprochen hat. Damit hat sie versucht, irgendwo herunterzubrechen, dieser Gap zwischen, das sind ganz normale Menschen, die Verwaltungstätigkeiten tun, so wie Eichmann das ja versucht hat darzustellen, und den Verbrechen, die dann die Auswirkungen waren. Und da muss man das einfach versuchen zusammenzukriegen und sagen, das Normalsein, das Kultur und Musik gut finden, wie der Lagerarzt Mengele, schützt einen nicht davor, auch ein Verbrecher zu sein. Oder was heißt schützt? Aber das beides geht zusammen. Und das, finde ich, muss man immer wieder auch klar herausstreichen. Deswegen haben diese Themen, finde ich, auch eine Berechtigung, bei uns in einem True Crime Podcast behandelt zu werden.
Definitiv, ja. Es gibt auch ein Zitat, das mir dabei gerade einfällt, dass wir nicht oben drin haben, aber das ich gerne deswegen einmal sagen möchte. Und zwar hat der Mengele wohl geweint, wenn man ihm Schumanns Träumerei vorgespielt hat. Der Mensch, der gerade irgendwelche Experimente an lebendigen Leuten vorgenommen hat, Menschen getötet hat,
absichtlich hat dann mit Krankheiten
geweint,
infiziert hat,
weil er ein Musikstück gehört hat. Und das hat auch eine Gefangene als, ja, ich glaube, absurd beschrieben.
Weil es das ja auch ist, das ist ja auch absurd. Aber es geht eben.
Insofern, wenn ihr zu den Österreicherinnen und Österreichern gehört, die bald wählen, wählt mit Bedacht. Ich bin eine von, ich glaube, 1,5 Millionen Menschen, habe ich letztens gelesen, die in Österreich leben und nicht wählen dürfen, obwohl ich auch schon über 5 Jahre da bin. Das heißt, gebt eure Stimme auch für mich und zwar nicht an rechte Parteien.
Ich werde ganz fleißig wählen gehen.
Das ist toll. Und zu guter Letzt möchten wir nochmal darauf eingehen, warum die Aufarbeitung so wichtig ist. Und das haben wir natürlich gerade auch schon angeschnitten, aber einfach um nochmal etwas näher darauf einzugehen. Denn es gab einen Fall, auf den sind wir gekommen, weil die Verurteilung in meinem Geburtsort stattgefunden hat, aber auch, weil es ein spannender Fall ist. Denn in Deutschland kam es am 20. August dieses Jahres zur Verurteilung einer mittlerweile 99-Jährigen, die Stenotypistin im KZ Stutthof bei Danzig war. 99 ist ein sehr stolzes Alter und in solchen Fällen kommt oft die Frage auf, warum man diese Menschen überhaupt noch vor Gericht stellt. Wir haben eben auch schon gehört, dass viele dieser Verfahren oft dann gar nicht mehr geführt werden, weil eben genau diese Frage im Raum steht. Und in diesem Fall auch deshalb, weil sie nicht selbst gemordet hat oder auch dazu beigetragen hat, wie Maria Mandl, sondern quasi nur protokollierte. Als einzige. Und laut Gericht trug sie damit zu den Gräueltaten bei, genauer zu 10.505 vollendeten und 5 versuchten Morden. Und die Angeklagte war damals erst 18 oder 19 Jahre alt, deswegen wurde auch eine Jugendstrafe verhängt, 2 Jahre auf Bewährung, aber dieser Prozess wurde geführt und sie wurde verurteilt. Mord verjährt ja nicht, das heißt, man braucht auch nicht das Wort Verjährung in den Raum zu werfen, angesichts des Alters der Verurteilten. Und was dabei ganz wichtig ist, ist, dass trotz der zeitlichen Distanz solche Verhandlungen zu einem Abschluss und einem gewissen Rechtsfrieden führen. Wenn nicht mehr für die Opfer oder für Leute, die mit ihnen dort waren, dann doch für Angehörige und Nachkommen oder andere Betroffene, vielleicht nicht unbedingt aus diesem Lager, aber generell Opfer dieser Zeit. Und es geht dabei auch weniger um das Maß der Strafe, wenn man jetzt sagt, oh, 2 Jahre sind doch nichts und das hätte man sich auch sparen können, oder eben um die Logik, wie sie vielleicht bei einer 99-Jährigen fraglich sein könnte, sondern darum, dass überhaupt aufgearbeitet wird. Denn ein Grund, warum so viele Prozesse so spät stattfinden, ist auch, dass dies davor nicht ordentlich gemacht wurde. Man hat lange die Augen verschlossen, viele Sachen weiß man auch nicht mehr. Um nochmal in die Recherche einzusteigen, wir hatten mehrere Kandidatinnen sozusagen für den heutigen Fall und haben eine Dame dabei, die auch schlimme Sachen getan hat, über die wir aber einfach nichts erzählen können. Nicht so detailliert, wie es heute möglich war. Und was uns dabei aufgefallen ist, das ist alles irgendwie eine Zeitreise. Wir haben es ja gerade schon gesagt, dass man auch jetzt wieder diese rechten Strömungen bemerkt und dass es Themen gibt, die immer wieder aufploppen. Und das war bei diesem ZDF-Interview bei Markus Lanz so. Da ging es daneben dann auch um Terrorismus. Das könnten auch Nachrichten sein, wie wir sie jetzt heute am Abend bei uns sehen und hören würden. Und das gleiche Erlebnis hatten wir gerade mit einem Spiegel, einer Zeitschrift Spiegel aus dem Jahr 2016. Da haben wir durchgeblättert und sind auf so viele Themen gekommen, die 2016 wie auch heute super aktuell sind. Da hatten wir den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Da hatten wir auch politische Themen. Also diverse Sachen, die sich einfach irgendwie wiederholen, wo wir dann auch gesagt haben, wir stecken irgendwie in so einer Zeitschleife fest und haben immer wieder dieselben Probleme eigentlich.
Oder nach wie vor, weil sie nicht gelöst werden.
Oder nach wie vor, ja. Und es ist ja auch wichtig, dass diese Themen immer wieder aufs Tableau kommen, damit man sie eben nicht vergisst und sowas hoffentlich nie wieder passiert. Das soll auch der Zweck, einer der Zwecke der heutigen Folge sein. Und wir wollen diese heutige Folge gern mit einem Interviewausschnitt von Anita Lasker-Wallfisch beenden. Die Links zu den Videos geben wir mit in die Shownotes. Da findet ihr auch wieder unsere Hinweise auf Social Media, Instagram und Facebook als True Crime Austria. Und unsere Mailadresse lautet hinweise@truecrimeaustria.at und auch die Unterstützerplattformen Patreon und Steady. Seht euch die Videos an, wirklich sehr empfehlenswert. Unglaublich starke Personen, die sich da äußern und uns an ihrem Schicksal teilhaben lassen. Und das, was wir jetzt als Einspieler zum Abschied gewählt haben, zeigt noch mehr, umso mehr die Größe und ist ein gutes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Hört man irgendwann auf zu hassen? Sie haben auch das beschrieben.
Ja, also Hass ist eine der schlimmsten Dinge, die es gibt. Ja, also ich habe die Deutschen wirklich von der tiefsten Seele gehasst und wollte nie wieder nach Deutschland kommen. Also meine Füße setze ich nie wieder auf deutschen Boden. Und Gott sei Dank, durch verschiedene Zufälle ist jetzt zu lang zu erzählen, bin ich doch hergekommen mit dem Orchester nach Celle, weil ich wollte mir ansehen, was aus Belsen geworden ist. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, denn da habe ich Deutsche getroffen, die nach dem Krieg geboren sind. Mhm. Also ich werde nicht alle Leute hassen, die sind doch nicht alle Nazis. Ich meine, ich will nicht genauso blöd sein, wie die Leute damals waren. Und ich habe also keinerlei Probleme mit Deutschen. Für mich sind Deutsche einfach Menschen. Ich meine, alle sind für mich Menschen, erst einmal, bevor ich weiß, was sie für ein Etikett haben.